Wunderbar, lasst uns gemeinsam unsere Bibeln aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, und ich hoffe, ihr habt sie dabei. Galater Kapitel 1, und ich lese uns oder mit uns gemeinsam die Verse 6 bis 10. Galater Kapitel 1, Verse 6 bis 10. Der Apostel Paulus, stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes, schreibt: Mich wundert, dass ihr euch so schnell von dem abbringen lasst, der euch in die Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium, das doch kein anderes ist, nur dass es einige gibt, die euch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würden als das, welches wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich noch einmal: Wenn euch jemand ein anderes Evangelium predigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst? Oder will ich menschengefällig sein? Denn wenn ich noch menschengefällig wäre, dann wäre ich nicht Christi Knecht. Soweit das Wort Gottes. Ich denke, dass es uns nicht schwer fällt, aus dem eben gelesenen Text herauszuhören, wie verärgert der Apostel Paulus eigentlich gewesen ist. Und wir werden das sehen, je weiter wir im Brief uns vorarbeiten, dass der Apostel Paulus so richtig erbost ist aufgrund dessen, was in diesen Gemeinden in Galatien passiert. Er ist schockiert, er ist verärgert und er verheimlicht das auch nicht den Galatern. Er spricht nicht durch die Blume, sondern sagt ganz direkt heraus, was ihn dermaßen in Rage bringt. Es war Benjamin Franklin ist einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten. Er sagte: Wut ist nie ohne Grund, aber selten mit einem Guten. Wut ist nie ohne Grund, aber selten mit einem Guten. Und das stimmt schon, ja, dass man vorsichtig sein muss mit seinem Ärger. Vor allem, was man im Ärger dann auch sagt. Ist mir auch schon mal passiert, dass ich so aufgeregt war und etwas gesagt habe und nachher es bereut habe. Ja. Aber hier an dieser Stelle hat Paulus eigentlich einen sehr, sehr guten Grund, ärgerlich zu sein. Es ging schließlich nicht um das Recht haben wollen, oh, ich habe mehr Recht als derjenige oder diese Gruppe. Es geht in diesem Brief eigentlich um das Heil, um das Gerettetsein, um Rechtfertigung vor Gott. Es ging darum, wo man schlussendlich als Mensch seine Ewigkeit verbringt. Und das ist nicht wenig. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wie einst Jesus, der ja der sanftmütigste Mensch gewesen ist, den es je gegeben hat, eine Peitsche genommen hat und die Geldwechsler aus dem Tempel getrieben hat, so ist Paulus auch an dieser Stelle verärgert mit diesen falschen Lehrern und auch mit den Gläubigen, die diesen falschen Lehrern auf den Leim gehen. Zweimal, wir sehen, dass er zweimal diejenigen verflucht, und das ist ein sehr, sehr ernstes Wort, sehr strenges Wort, das hier gebraucht wird. Er verflucht die Menschen, die die gute Nachricht von Jesus pervertieren. Wie gesagt, es ist etwas sehr, sehr Ernstes, was wir hier lesen, gerade auch im Zusammenhang dessen, was wir letzten Sonntag uns angeschaut haben, vergegenwärtigt haben, dass die Dinge, die der Apostel Paulus hier sagt oder schreibt, nicht einfach ein Brief eines Menschen an andere Menschen ist, sondern wir verstehen das aufgrund dessen, wie der Apostel Paulus das auch unterstreicht und betont, dass es das Wort Gottes ist. So, Paulus ist im Grunde genommen nur ein Sprachrohr des Herrn Jesus hier an diese Gläubigen. So, wir können also sagen, dass das, was Paulus hier sagt und schreibt, eigentlich Jesus Christus jedem Gläubigen in Galatien auch zuruft und auch uns. So, und wir sehen es wieder einmal, ja, die falsche Lehre. Und die falschen Lehrer sind nicht ein neuartiges Phänomen, das heute in unserer Zeit so augenscheinlich ist, ja, man hört ja manches, besonders wenn man in Fernsehen schaut oder in Computer. Es ist kein neuartiges Phänomen. Schon damals in der ersten Gemeinde haben die Gläubigen damit so ihre Schwierigkeiten gehabt. Ja, das gab es schon immer, dass falsche Lehrer aufgetaucht sind mit ihren falschen Lehrern und das in die Gemeinde reingebracht haben. Das Erstaunliche ist, gerade im Zusammenhang dieser Gemeinden, sollte ich sagen, in Galatien, das Erstaunliche ist, dass diese Verdrehung des Evangeliums, Verdrehung der guten Nachricht, nicht von anderen Religionsgemeinschaften irgendwie sich eingeschlichen hat oder anderen Philosophien, sondern eigentlich die Menschen, die dieses falsche Evangelium verkündigt haben, wo kamen die her? Sie kamen aus der Muttergemeinde in Jerusalem. Und das ist doch erschreckend eigentlich, wenn man sich das vor Augen führt. So, diejenigen, die die Gläubigen in Galatien von dem reinen Evangelium verführt haben eigentlich, sieht so aus, dass sie verführt wurden, waren keine Götzendiener, das waren keine Atheisten, das waren keine Philosophen, sondern solche, die von sich sagten, die sind Christen. Die Verdreher des Evangeliums kamen also aus eigenen Reihen, ja, aus der Muttergemeinde in Jerusalem. Schaut einmal, wenn ihr das wollt, schlagt doch bitte auf Apostelgeschichte 15, Vers 24. Hier wird für uns das so ein bisschen erklärt, worum es hier geht. Und auch der Zusammenhang wird einem deutlich, weil in Kapitel 15 geht es ja um das erste apostolische Konzil in Jerusalem. Und da ging es genau um diese Frage der Rechtfertigung aus dem Glauben und inwieweit das Gesetz damit eine Rolle spielen kann. Und das ist, was nun die Ältesten der Gemeinde in Jerusalem aufgestellt haben als ein Brief, und unter anderem dieser Brief wurde dann losgeschickt an die Gemeinden außerhalb Jerusalems und auch an die Gemeinden in Galatien. Hört einmal, was Vers 24 uns dann verdeutlicht. Da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, dass man sich beschneiden müsse und das Gesetz halten, ohne dass wir sie dazu beauftragt hätten. Ja? Wir sehen ganz genau, was hier sich abgespielt hat. So, da war eine Gruppe in dieser Gemeinde in Jerusalem, die haben sich aufgemacht, weil sie gedacht haben, oh, das Evangelium wird nur teilweise erklärt. Ja, ein wichtiger Teil ist, dass man auch das Gesetz hält. Wir wollen die Gläubigen in Galatien so ein bisschen korrigieren. Ja, wir meinen es gut mit ihnen. Und dann haben sie sich aufgemacht, ohne den Ältesten der Gemeinde Jerusalem in irgendeiner Weise zu sagen, was sie machen. Und nun schreiben sie in diesem apostolischen Brief Beschluss, dass sie ausgegangen sind, ohne ein Mandat zu haben. Die Ältesten wussten von nichts. Ja? Aber uns wird bewusst, aha, da kommen also diese Judaisten her. Sie kamen eigentlich aus der Gemeinde in Jerusalem. Und deshalb auch wird uns bewusst, dass der Brief an die Galater noch vor diesem Konzil geschrieben worden ist, ja? Bevor dieser Brief aufgestellt worden ist. Und manche Bibellehrer meinen sogar, dass dieser Brief des Apostel Paulus, der Apostel Paulus hat diesen Brief verfasst, als er unterwegs war nach Jerusalem zu diesem Konzil. Sehr, sehr interessant. Ja. So, lasst uns einmal schauen, in den Text schauen und sehen, was Paulus sagt. Und wir finden in diesem Abschnitt, Verse 6 bis 10, eigentlich drei Aussagen des Apostel Paulus, die wir dann auch besonders betonen wollen. Ich möchte sie besonders betonen. Und als erstes lesen wir die Aussage des Apostel Paulus über sein Erstaunen. Ja, er ist erstaunt, dass die Galater so schnell sich abgewandt haben von dem reinen Evangelium. Er schreibt, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. So, erst einmal die Aussage des Erstaunens. Paulus staunt, Wie schnell das vor sich gegangen ist und wie schnell die Galater, die Gläubigen in dieser Provinz Galatien sich abgewandt haben, zuhörend diesen Judaisten, die gekommen sind und sagen, oh ja, ihr müsst dies und dies noch einhalten, um wirklich erlöst zu sein. Jesus allein reicht nicht. So, warum ist Paulus erstaunt? Nun, er macht das deutlich in dieser Aussage in Versen 6 bis 7 und Paulus nennt drei Gründe. Erstens sagt er, dass das sich Abwenden von dem reinen Evangelium eigentlich nichts anderes ist, als das sich Abwenden von Gott, der uns oder der die Gläubigen berufen hat. Schaut einmal, wie er das schreibt. Er sagt, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat. So, wer hat die Galater berufen in der Gnade oder durch die Gnade des Christus? Wer war das gewesen? Gott. Und er tat es durch Paulus. Ja, Gott selbst war das gewesen. Und von diesem Gott, der doch unser Vater ist, durch Jesus Christus, wenden sich die Galater nun ab, weil sie diesen Judaisten zuhören und glauben. So in dieser Strenge, in diesem Verständnis müssen wir das sehen, was hier geschieht. Wenn man sich einem anderen Evangelium zuwendet, ja, und wie es scheint, ich weiß nicht, wie ihr das interpretiert, aber mir scheint es, dass es möglich ist, denn die Galater, die Christen in Galatien, die waren gläubig. Und nun aber wenden sie sich ab. So, wenn man sich einem anderen Evangelium zuwendet, dann wendet man sich von Gott selbst ab. Ja? So, man wendet sich nicht nur von einer Philosophie, von einer Lehrmeinung ab, die Realität ab, man wendet sich von Gott ab. Das muss man sich einmal verinnerlichen, ja, wie ernst das ist. Und das ist der Grund, warum Paulus sich erstaunt. Ja, er sagt, ihr wendet euch nicht nur von dem ab, was ich euch gelehrt habe. Wenn das die Wahrheit ist, die der Apostel Paulus gelehrt hat im Zusammenhang der Rechtfertigung vor Gott, ja, des echten Glaubens, dann wenden sich die Galater nicht nur von dieser Lehre ab, sondern eigentlich von Gott, der den Apostel Paulus beauftragt, das ihnen weiterzugeben. Und das ist das Erste. Der zweite Grund, warum Paulus erstaunt ist, ist der Hinweis, dass das Abwenden von dem Evangelium eigentlich das sich Abwenden ist von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Ja? Und das sehen wir auch, indem wie er das ausformuliert. Ihr Lieben, das ist doch der allerwichtigste Aspekt, sage ich einmal, unseres Glaubens an Jesus Christus. Und das ist etwas, was viele, viele auch in der Gemeinde nicht verstehen. Ich habe gerade gestern mit einem älteren Bruder gesprochen. Und er sagt, er saß an einem Tisch hier mittwochs abends bei der Bibelstunde mit den Männern und sie haben sich dann, wir studieren gemeinsam den Brief an die Philipper und er sagt, die Männer, mit denen er ausgetauscht hat, das haben die irgendwie noch nicht verstanden, was es wirklich bedeutet, Christ zu sein. Dass man diese liebende, persönliche Beziehung mit Jesus eigentlich haben muss und haben kann. Sie sehen immer noch das oder betrachten das Christsein oder definieren das Christsein in der Weise, naja, man geht rechtzeitig zur Kirche, man kleidet sich normal, man ist nicht ausfällig, man gebraucht keine schlimmen Worte. Natürlich ist das gut, aber macht das die Beziehung mit Jesus aus, die liebende Beziehung? Nicht unbedingt. Wir können das aus Pflichtgefühl tun und nicht aus der Liebe zu Christus. Und das ist doch der wichtige Aspekt eines Glaubens, unseres Glaubens an Jesus Christus, dass man in dieser persönlichen Beziehung lebt. Jesus ist eine Person. Jesus ist auferstanden, er lebt. Und durch den Heiligen Geist, den er uns gibt, haben wir diese Möglichkeit der Beziehung zu diesem auferstandenen Herrn. Und die gute Nachricht ist doch auch, dass es zutiefst, ich sage einmal, eine persönliche Nachricht ist. Es ist ja nicht nur an die Ohren. Die Gläubigen, die in der ganzen Welt leben, die können das hören, dass Jesus Christus, was Jesus Christus getan hat, die können zum Glauben kommen. Es ist persönlich für mich und für dich auch. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen, für mich, Ethan. Und deshalb, ja, sehen wir auch diesen ganz persönlichen Aspekt. Das ist eine persönliche Nachricht an uns. Das Evangelium, die gute Nachricht, ist eine persönliche Nachricht an uns. Es ist für mich passiert. Und das ist das Evangelium. Ja? Ich will das einmal durch eine Illustration verdeutlichen, weil möglicherweise ist das noch so ein bisschen schwierig, dem Ganzen zu folgen, ja? weil man in einer bestimmten Gemeinschaft aufgewachsen ist, wo das nicht unbedingt vielleicht gepredigt worden ist oder erklärt worden ist. Für manche bedeutet Christsein, naja, dass man nicht flucht, nicht raucht, kein Alkohol trinkt und sowas. Nicht, dass das schlecht ist, aber macht uns das zu Gläubigen, rechtfertigt uns das vor Gott? Na, wir verstehen natürlich nicht, aber ich gebrauche halt dieses Beispiel. Ich will aber diese Illustration gebrauchen, um das noch ein bisschen vielleicht zu unterstreichen, was ich bis jetzt gesagt habe im Zusammenhang, dass das Evangelium, die gute Nachricht, für mich ganz persönlich ist. Ihr Lieben, wenn Jesus uns ruft, was ist der geistliche Zustand? Was ist der natürliche Zustand des Menschen, wenn Jesus kommt und uns ruft? Ja? Was ist der geistliche Zustand? Was sagt die Heilige Schrift? Tot. Wir sind tot. Wir sind geistlich tot. In unseren Übertretungen und Sünden. Epheser 2, Vers 1, Kolosser 2, Vers 13. So. Kann ein Toter mit irgendetwas animiert werden, um wieder ins Leben zu kommen? Sagen wir mal, wir sind hier bei dem Beerdigungsinstitut und da liegt ein Toter tatsächlich in dem Sarg und wir kommen zu ihm mit einer Fleischwurst. Und wir sagen zu diesem Toten, die Fleischwurst ist so lecker. Komm doch aus dem Sarg raus. Probier das mal, wie das schmeckt. Es ist Quatsch, ne? Oder? So, wie können wir sagen, dass ein Mensch, der geistlich tot ist und nichts vernimmt von dem, was geistlich ist, was aus dem Geist Gottes auch kommt, wie können wir sagen, ja, dass er von sich aus das annehmen kann? So, das ist Gnade. Das ist genau das Bild, was die Heilige Schrift gebraucht. Ja? Es ist Gnade. Ein Toter ist tot, es sei denn, dass Gott ihn selbst durch ein Wunder, ja, anspricht und aufweckt. So ist das im geistlichen Leben genauso wie auch im natürlichen Leben. Wir können nichts tun, um aus diesem geistlichen Tod erweckt zu werden. Gar nichts. Wir sind tot, wir vernehmen nichts von dem Geist Gottes. 1. Korinther 2, Vers 14. So, und in diesem Zustand, komplett verloren, komplett dahin, wir können selber nichts tun. Ja? In diesem Zustand kommt nun Jesus und er ruft uns. Und weil Jesus Gott ist, kann er das machen. Er kommt nicht mit einer Fleischwurst und sagt, hey, es ist Zeit, dass ihr aus eurem geistlichen Schlaf aufsteht. Jesus ist Gott und wenn er ruft, wir werden es hören. So wie Lazarus, ihr Lieben. Ja, und ich denke, das ist auch, warum die Geschichte des Lazarus für uns in den Evangelien wiedergegeben wird. Lazarus war tot. Er war 3 Tage tot. Und jetzt kommt Jesus und ruft ihn. Lazarus, komm raus. Und Lazarus hat gehört. Er hat diesen Ruf des Herrn Jesu wahrgenommen. Und das war Gnade. Lazarus konnte nichts dafür. Es war Gnade, dass Jesus ihn gerufen hat. Warum hat Jesus ihn gerufen? Weil er ihn geliebt hat. Und genauso ist das mit uns. Ja? Aufgrund der Gnade ruft uns der Herr. Epheser 2, Vers 8, 2. Timotheus 1, 9 bis 10. Wisst ihr, Jesus hätte den Lazarus nicht rufen brauchen. Er hätte ihn im Grab lassen können. Ja, schließlich ist es etwas Natürliches, dass der Mensch stirbt und Lazarus ist gestorben. Nein, er ruft diesen Lazarus zum Leben, weil Jesus Lazarus liebt. Und das ist Gnade. Und nun ebenso wie Lazarus kommen auch wir ja, aus diesem Grab des geistlichen Todes, erweckt zum neuen Leben durch die Gnade Jesu, der uns ruft. Wir kommen aus dem geistlichen Tod und was machen wir dann? Sagen wir, danke, jetzt bin ich frei, um zur Kirche zu gehen. Jetzt bin ich frei, um ja, normalen Haarschnitt zu haben, was weiß ich. Nein, wir kommen zu Jesus und wir umarmen ihn. Das ist die persönliche Beziehung als allererstes, die da sein muss, weil er der Herr unseres Lebens ist, der uns liebt. Wir können es nicht fassen, ja? Solch eine gewaltige Gnade erlebt zu haben, dass uns jemand, dieser Herr Jesus, aus dem geistlichen Tod auferweckt. So, wir kommen, wir umfassen den Herrn Jesus in voller Dankbarkeit dafür, was geschehen ist. Begreifend die Gnade, weil wir konnten uns selber nicht erlösen, wir konnten uns nicht auferwecken aus dem geistlichen Tod, aber jetzt kommt plötzlich von hinten und sagt, Ed, hör mal, weißt du, du musst eigentlich noch dich beschneiden lassen und du musst Gesetze halten und du musst dies und jenes tun, dann erst kannst du Jesus wirklich umfassen, kannst du in dieser persönlichen Beziehung mit ihm vielleicht leben. Und hier sehen wir, wie die Betonung der guten Nachricht von dem, was Gott tut und nur Gott tun kann, abweicht zu dem, was wir tun müssen als Menschen, um eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu haben sollen. Gottzentriertes Evangelium, gottzentrierte gute Nachricht wird plötzlich umgewandelt in eine menschenzentrierte Wahrheit, die überhaupt keine Wahrheit ist. Es ist eine Verführung. Und wenn ich nun umarmend meinen Herrn Jesus Christus, hörend, was mir hinter mir gesagt wird, mich abwende in irgendeiner Weise oder das zu leichtfertig nehme, ja, das ist verwunderlich. Das ist verwunderlich. Und deshalb ist Paulus so erstaunt und sagt, wie kann es sein? Wie kann es sein, die ihr in dieser Gnade doch gestanden habt, Jesus mit Jesus persönliche Beziehung gehabt habt, wie kann es sein, dass ihr euch nun abwendet? Mehr als das. Es ist nicht nur erstaunlich, es ist eigentlich eine Katastrophe. Und das ist es, was den Apostel Paulus so aufregt, so wütend macht. Ja? Es ist nicht nur eine Kleinigkeit, wo er sagt, ach, naja, ein bisschen Gesetz halten, das ist okay. Oder ja, Schweinefleisch nicht essen, das ist okay. Ja. Aber wenn man das nun sieht, dieses Gesetz halten und Schweinefleisch essen, was weiß ich noch, Beschneidung, dass es ein Teil der Erlösung ist, das ist nicht okay. Das zur Erlösung gehört, das ist nicht okay. Und das ist dann auch die dritte Verwunderung des Paulus, wo er dann sagt, wie kann das sein, dass ihr euch von der guten Nachricht, ja, nun einer solchen zuwendet, die überhaupt keine gute Nachricht ist? Das, was die Judaisten gepredigt haben, ja, und das, was die Galater, wie es scheint, auch angenommen haben und auch geglaubt haben, ist überhaupt kein Evangelium. Ganz im Gegenteil, es ist eine schlechte Nachricht, die sie glauben. Und deshalb ist es kein Wunder, dass Paulus in Galater 3, Vers 1 sie unverständlich und töricht oder eigentlich dumm nennt. Dumm. Sich von Gott abzuwenden, aus der Gnade Christi nun ja, raus sein zu wollen und sich diesem falschen Evangelium zuzuwenden. Ich habe etwas sehr Interessantes gelesen vor kurzem über das, was in China passiert. Und das wird das, was ich jetzt erzählen werde, dient so ein bisschen, um das zu unterstreichen, was ich gesagt habe. Wir wissen, dass in China im Moment die Christen sehr verfolgt werden, mehr und mehr verfolgt werden. Ich sollte das so sagen. Wir haben jemanden bei uns in der Gemeinde, der nach China immer wieder fliegt, um dort zu helfen im Schiffbau, was weiß ich. Und der sagt, ja, Menschen kommen auf ihn zu, die reden mit ihm und sagen, es ist nicht mehr so einfach, eine Bibel zu kriegen. Kannst du uns welche mitbringen? Und er bringt Bibel mit nach China, verteilt die, sagt, das ist sehr gefährlich, aber ich mache es trotzdem. Nicht nur das, die Christen werden nicht nur verfolgt in China, sondern nun, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber nun fangen die an, die Kommunisten in China, die Bibel umzuschreiben. So, also nicht nur einfach zu verbieten, sondern sie wollen das Ganze so ein bisschen clever angehen. Sie versuchen, die Wahrheiten der Bibel so ein bisschen umzudeuten. Ja? Ich will euch ein Beispiel erzählen. Ihr kennt alle diese Geschichte mit der Frau, die im Ehebruch ertappt worden ist. Könnt ihr euch erinnern? Johannes 8. Ja, die Frau wird zu Jesus gebracht und die Menge steht schon herum. Ich kann mir vorstellen, dass die schon die Steine in der Hand haben. Und dann wird ihr vorgeworfen, dies. Und nun soll Jesus entscheiden, ja, was mit dieser Frau passiert. Wir wissen die Geschichte ganz genau. Fantastisch. Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. So, wer wirft den Stein? Niemand. Die sind überwältigt von der Weisheit Jesu. Die sind überführt von ihrer eigenen Sünde und sie gehen davon. Ja? Was macht Jesus mit der Frau? Überlegen wir einmal, Jesus ist ohne Sünde. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus ist ohne Sünde. Er hätte den Stein werfen können. Er sagt, wo sind die Menschen, die dich verklagt haben? Die dich verdammt haben? Ja, sind weg, ist keiner mehr da. Dann sagt Jesus, ich verdamme dich auch nicht. Gehen, ja, Sünde gehen fort nicht mehr. Und so weiter. So, was die Kommunisten gemacht haben, das war 2020, also schon 5 Jahre zurück. Die haben in einem Lehrbuch dann geschrieben und diesen Bericht des Johannesevangeliums umgeschrieben, umgedeutet. Und diese Geschichte endet damit, dass Jesus selbst die Ehebrecherin dann zu Tode steinigt. So, Jesus hat das gemacht, schreiben sie. Ja? So, sie denken, dass das das bessere Ende dieser Geschichte wäre. Schließlich ist Jesus ohne Sünde und er steinigt die Frau. Und wir sind schockiert. Wir sind entrüstet. Wie kann so etwas sein? Das gibt es doch gar nicht. Wie können sich die Menschen das erlauben, das Wort Gottes hier umzuschreiben? Und das ist es, warum Paulus auch so schockiert war, zu hören, dass die Galater sich abgewandt haben von dem Evangelium der Gnade Gottes. Das, was die Kommunisten in China machen, wenn sie das Wort Gottes umschreiben, die Bibel umschreiben, ist nichts anderes, als was die Judaisten machten, wenn sie lehrten und sagten, dass dass es ist nicht genug, sagten die Judaisten, an Jesus zu glauben und in Buße zu Jesus zu kommen. Du musst noch dies und jenes machen, ja, um wirklich erlöst zu sein, um wirklich gerettet zu sein. Und ihr Lieben, wir wissen das auch, weil wir die Heilige Schrift lesen, mit der Heiligen Schrift vertraut sind. Was macht denn das Gesetz schlussendlich mit einem Menschen, der das Gesetz Gottes nicht vollkommen halten kann? Und kein Mensch kann das Gesetz Gottes vollkommen halten. Was macht das Gesetz mit einem Menschen, der das Gesetz Gottes nicht vollkommen halten kann? Jesus hat es gehalten. Jesus war Gott in Fleisch, er konnte es tun, aber wir können es nicht. Und das Gesetz verdammt denjenigen, der das Gesetz nicht vollständig halten kann, zum Tode und zum Gericht Gottes. So, in welcher Weise ist das nun eine gute Nachricht? Das ist keine. Und das ist, was Paulus erstaunt. Dass die Galater das nicht verstehen, dass die das nicht sehen. Nun, wir kommen zu der zweiten Aussage des Paulus in unserem Text. Und dabei geht es um die Folge der Ablehnung, des sich Wegdrehens, ja, von Gott, auf die Paulus seine Leser aufmerksam macht. Verse 8 bis 9, ich lese die Verse noch einmal. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Apostel oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt. Und ich sage es noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt. So, sie haben es angenommen. Sie haben es verstanden, sie haben es angenommen, sie waren im Glauben. Der sei verflucht. Also der diese gute Nachricht verdreht. Nun, wir verstehen das. Wir verstehen das sehr gut, dass diejenigen, die diese falsche Botschaft weitergeben, das falsche Evangelium verkündigen, dass sie unter dem Fluch Gottes sind. Für uns kein Problem, das zu sehen. Wir verstehen das. Zweimal betont Paulus das. Was wir vielleicht übersehen, ist, dass diejenigen, die dieser falschen Lehre glauben und es annehmen, nicht nur ein bisschen falsch sind und zu bemitleiden sind. Naja, zu bemitleiden sind sie schon. Warum? Weil sie auch unter dem Fluch Gottes stehen. So, wenn ein Mensch sich von der guten Nachricht abwendet und dem Gesetz zuwendet, der Werksgerechtigkeit zuwendet, ihr Lieben, liebt er Jesus nicht, wie er lieben muss. Warum nicht? Naja, ganz einfach. Jetzt kann der Mensch sich etwas zuschreiben. Ich bemühe mich ja, etwas zu tun, dies und jenes zu halten. Und in diesem sich bemühen, hat er praktisch sein Teil zum Heil getan. Das ist die andere Seite. Die eine Seite ist, was Jesus tut, die andere Seite von der Medaille ist, was wir tun. Es gibt keine Medaille. Ja, es gibt keine zweite Seite. Jesus hat alles vollbracht. Deshalb ist Jesus mir alles, alles, alles mir, wie wir gesungen haben. Aber in solch einem Turm, wenn Menschen sagen, oh, ich bemühe mich, ich tue dies und jenes, ich spende, ich trinke keinen Alkohol und. Ich bemühe mich, ja. Dann kann er sich was zuschreiben und dann liebt er Jesus nicht, wie er lieben sollte, Jesus lieben sollte. Und schaut einmal, was Paulus in 1. Korinther 16, 22 schreibt. Ihr könnt gerne diese Stelle aufschlagen. 1. Korinther 16, 22. Und er schreibt das im Zusammenhang der Menschen, die sich Christen nennen, aber Jesus nicht in der Weise lieben, wie sie sollen. Gibt es solche? Naja, in Korinth gab es solche und heute gibt es in der Gemeinde genug solche. Er schreibt, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt hat, der sei verflucht. Genau dasselbe Wort, was wir hier auch in Galater haben, im Zusammenhang der falschen Lehre. Das Wort verflucht ist das Wort Anathema. Anathema. Ich denke, das ist die richtige Betonung. Anathema. Und Anathema meint, von Gott getrennt. So, was meint es denn, von Gott getrennt zu sein? Nun ja, wir kennen die Antwort, was es meint. Es ist nichts Gutes. So, wollen wir von Gott getrennt sein? Natürlich nicht. So, wenn nicht, dann müssen wir aufhören zu glauben, dass Ritualismus, das Gehen zur Kirche, der rechte Haarschnitt, Kleidung oder das Einhalten der Menschenregeln uns vor Gott rechtfertigt. Tut es nicht. Es ist Jesus allein, der uns vor Gott rechtfertigt. Es gibt keine andere Seite der Medaille. Jesus allein, ja. Jesus ist alles, alles mir. Ich muss zur Landung ansetzen, ihr Lieben. Wir kommen zu der dritten Aussage gar nicht, aber ich schließe mit einer Illustration. Ich schließe diese Betrachtung mit einer Illustration. Und ich denke, sie passt sehr, sehr gut zu dem, was wir gehört haben. In Goethes weltberühmten Theaterstück Dr. Faust erscheint im zweiten Teil des Stücks ein Engelchor. Ja. Und dieser Engelchor fasst die zentrale Botschaft des Werkes Dr. Faust zusammen. Was sagen sie? Was singen diese Engel? Hören wir genau hin. Die singen, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das ist die zentrale Botschaft des Stücks Faust von Goethe. Und nach der Predigt heute, nach dem, was wir eben gehört haben, verstehen wir, dass diese Aussage ganz genau, ganz präzise das falsche Evangelium zusammenfasst. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das falsche Evangelium ist dieses. Menschen, die sich unaufhörlich und ehrlich um Verbesserung bemühen. Sie denken, sie haben die Möglichkeit zur Erlösung verdient. Nicht wegen moralischer Perfektion, sondern allein wegen ihres Strebens. So, weil ich mich bemühe, weil ich strebe, verdiene ich, erlöst zu sein. Und viele Menschen heute im Westen und viele Menschen auch in der Gemeinde, die haben dieses verderbliche Evangelium, falsche Evangelium angenommen und zu ihrem Lebensmotto gemacht. Ich bemühe mich, gut zu sein. Ich bemühe mich, ehrlich zu sein. Nicht, dass es schlecht ist. Aber dann sagen sie, also verdiene ich es, erlöst zu sein. Und das ist falsch. Nie und nimmer. Paulus in seinem Brief an die Galater sagt, das ist Pustekuchen, das ist Quatsch. Er sagt mehr als das. Er sagt, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, dass diejenigen, die so etwas glauben und predigen, verflucht sind. Anathema, von Gott getrennt. Ihr Lieben, lasst uns schnell zusammenfassen, was wir bis jetzt gehört haben. Was ist das rechte Evangelium, das der Apostel Paulus predigt? Es ist die gute Nachricht, dass Jesus Christus alles, was notwendig gewesen ist für das vollkommene Heil, für die Rechtfertigung vor Gott, er hat das vollbracht. Es ist vollbracht, sagte Jesus. Da gibt es nichts mehr, was wir noch tun müssen, um das Heil Gottes noch vollkommener zu machen. Und der Mensch, der es hört, ist eine Gnade, der muss im Glauben darauf eingehen, es annehmen und in dieser persönlichen Beziehung mit Jesus dann leben, in die Reihen eintreten und darin leben. Christsein ist eine persönliche, liebende Beziehung zu dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Es ist nicht nur eine schöne Philosophie, schöner Gedanke. Ja, es ist nicht nur, dass man zur Kirche geht. Ja. Für manche ist es ein Geschäft geworden. Für viele ist es ein Geschäft geworden. Christsein ist eine persönliche, lebende Beziehung zu dem Schöpfer Gott selbst, zu Jesus Christus. Und lebend in dieser Beziehung mit Jesus, und das ist die Voraussetzung, natürlich ist es so, dass der Charakter Jesu Christi an uns sich, kann ich das sagen, abreibt. Wir sehen, wie der Herr Jesus lebt, wir sehen, wie er spricht, wir sehen, wie er sich verhält, und wir sagen, genau so wollen wir. Das ist nun natürlich, dass dem so ist. Und das ist die zentrale Botschaft eigentlich des Evangeliums. Christus hat es vollbracht. Sünder, tu Buße, komm zu Jesus und lebe dann auch in dieser persönlichen Beziehung mit Jesus. Denke nicht, du musst noch irgendetwas tun und irgendein Ritual verbringen, um wirklich vollkommen zu sein. Und ich denke, wir verstehen das und möge Gott uns seine Gnade dazu geben, dass wir es verstehen und dass es das genauso auch annehmen. Amen.